Heute ist Ostern in den orthodoxen Kirchen und heute Morgen, als ich kurz in die E-Mails guckte, sah ich schon ein Foto von unserer Partnergemeinde in Georgien, die jetzt in der letzten Nacht Ostern gefeiert haben. Also einen lieben Gruß an euch in Georgien, wenn ihr uns hört. Wir feiern nochmal mit euch und sind nochmal ganz in der Ostergeschichte heute, sodass wir das orthodoxe Fest mit euch mitfeiern. Manchmal ist es ja so bei Serien, dass am Anfang immer noch mal erzählt wird, was bisher geschah. Und das mache ich jetzt mal ganz kurz, damit wir uns in den Text, der gleich kommt, hineindenken können. Was bisher geschah? Das Abendmahl. Ein tolles Fest, Passafest, alle Jünger versammelt, Jesus mittendrin, er wäscht ihnen die Füße, es gibt was Gutes zu essen und dann verschwindet plötzlich Judas. Einer ist schon weg. Dann die Verhaftung von Jesus. Judas kommt und küsst Jesus. Was für eine Enttäuschung für die anderen, dass einer von ihnen so weit geht und den eigenen Messias, den Rabbi, verrät. Petrus hat noch die Verleugnung im Kopf, dass er es nicht geschafft hat, zu Jesus zu stehen, als es um sein eigenes Leben und seine eigene Gefahr ging. Und dann die Kreuzigung. Sie haben es mitgekriegt. Sie haben auch gesehen, wie Wasser und Blut aus der Seite herauskam. Also ein todsicheres Zeichen im wahrsten Sinne des Wortes, dass Jesus wirklich tot war. Alle Hoffnung verloren. Alles, was man sich vorgestellt und gewünscht hatte, ist plötzlich gekreuzigt, durchkreuzt. Die Beerdigung. Ein schönes Grab, das für jemand anders vorbereitet war. Aber immerhin ein Grab mit einem großen Stein davor und wie wir aus anderen Evangelien wissen, auch mit Bewachung von Soldaten, weil man Angst hatte, der Leichnam könnte geklaut werden und dann hieß es, Jesus sei auferstanden. Also ein gefährlicher Ort eigentlich, wenn da römische Soldaten stehen, denn die hatten oft die Praxis, dass sie die, die um einen Gekreuzigten weinen, auch hinrichten. Das Grab. Maria Magdalena geht zum Grab. Sie will den Leichnam salben und findet das leere Grab. Und sie rennt zu Simon Petrus und Johannes und die rennen los zum Grab, gehen hinein und sehen nach einigem Zögern, trauen sie sich hinein, dass das Grab aufgeräumt ist, aber der Leichnam weg ist. Und was machen sie? Sie gehen zurück nach Hause. Maria kommt zum Grab. Sie trifft jemanden und denkt, das ist der Gärtner, aber es ist Jesus und sie erkennt ihn daran, dass er ihren Namen ausspricht. Eine ganz persönliche Begegnung, Maria, sagt er, und sie weiß, das ist Jesus. Und dann sendet Jesus sie und sagt, geh zu den Brüdern und sag ihnen, dass ich auferstanden bin. Für mich ein ganz wichtiger Vers in der Verkündigung, weil ich als Frau verkündige. Also hier sagt Jesus einer Frau, sie soll hingehen und den Brüdern sagen, dass Jesus auferstanden ist. Aber das ist ein Nebengleis, da gehe ich jetzt nicht rein. Das können wir irgendwann anders mal besprechen. Und jetzt kommt unser Text. Als es schließlich Abend geworden war, an diesem denkwürdigen Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Nachfolger von Jesus die Türen verriegelt hatten in dem Haus, wo sie sich aufhielten, und zwar aus Angst vor den führenden Judäern, da kam auf einmal Jesus zu ihnen. Er stand bei ihnen und sagte, Friede euch. Während er das noch sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden seine Nachfolger von Freude erfasst, weil sie ihn, den Herrn, wirklich und wahrhaftig sehen konnten. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Friede euch. Genauso wie mein Vater mich als Botschafter ausgesandt hat, so sende ich euch auch aus. Nach diesen Worten blies er sie an und sagte, nehmt den Heiligen Geist in euch auf. Jetzt ist es so, wenn ihr den Menschen ihre Sünden abnehmt, dann sind sie auch wirklich weggenommen. Die aber, die ihr bei ihren Verfehlungen behaftet, die sind noch daran gebunden. Mein erster Punkt, im Tunnel der Angst. Wenn wir uns erinnern, was alles geschehen ist, dann können wir verstehen, dass die Jünger voller Angst sind um ihr eigenes Leben, um ihre eigene Zukunft. Das war ein traumatisches Erlebnis, ihren geliebten Jesus dort am Kreuz verbluten zu sehen oder ersticken zu sehen. Das nimmt man nicht einfach so und steckt es irgendwo hin. Das bleibt, das ist ein dramatisches Ereignis, ein Trauma, könnte man auch sagen. Und dann, was ist die Reaktion? Einschließen, Türen verrammeln. Die Angst bringt Enge. Und das ist auch in unserem Leben so. Angst führt in die Enge. Wenn wir Angst haben, dann verschließen wir uns und dann verkriechen wir uns und dann schützen wir uns vor anderen. Diese Angst kennen viele von uns. Jetzt vielleicht nicht die Angst, von den Juden gefangen zu nehmen, genommen zu werden oder hier in Deutschland gefangen genommen zu werden wegen unseres Glaubens. Aber wir kennen diese Angst, wenn eine schlimme Nachricht in unser Leben tritt, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren. Wenn eine Diagnose kommt, von der man den Ausgang nicht kennt, dann kennen wir diese Angst, die lähmt, die einsperrt. Und ich weiß, dass im Moment viele im Christustreffen, das heißt viele, aber einige, durch solche Zeiten gehen, die Krebs haben, die damit kämpfen, wo die Angehörigen damit kämpfen. Ich weiß, dass manche trauern um jemanden, der gestorben ist. Und das ist solche Situation, der Tunnel der Angst hält uns gefangen. Und so ist das auch bei den Jüngern. Wie soll es weitergehen? Was kommt denn jetzt? Und dass eine Frau kommt und ihnen sagt, ich habe den Messias gesehen, naja, das war in der Kultur gerade nicht so üblich, dass man auf das Wort einer Frau hörte. Vor Gericht mussten mindestens zwei Frauen dasselbe sagen, damit es gewertet wurde bei der Beurteilung eines Falles. Also kulturell auch nicht so geschickt, jetzt eine Frau als Zeugin hinzuschicken. Da konnte man noch zweifeln, da konnte man noch in der Angst verharren, da blieb man noch verschlossen im Tunnel der Angst. Mein zweiter Punkt, das Auge im Sturm. Ich glaube, wir alle kennen solche Bilder, wo sich ein Wirbelsturm bildet und in der Mitte ist das Auge im Sturm und da ist es ganz ruhig. Das heißt, da ist ein Sturm über einen Ort, über ein Haus hinweggefegt, hat viel zerstört und auf einmal ist es totenstill. Das passt doch gar nicht zueinander. Wie soll man das so schnell verkraften, verarbeiten? Und man weiß, die zweite Ladung Sturm kommt noch. Und das ist meiner Meinung nach genau die Situation, in der die Jünger jetzt hier sind, als Jesus mitten in ihre Situation hineintritt. Das Auge im Sturm. Er sagt Friede. Friede mit euch. Und wenn er etwas sagt, als der, der in der Schöpfung das Wort war, das Gott gesprochen hat und durch das alles entstanden ist, also wenn das Wort Gottes etwas sagt, dann geschieht das. Und wenn Jesus sagt, Friede mit dir, dann gibt es diesen Moment des tiefen Friedens mitten im Sturm. Auch das haben manche von uns schon erlebt. Dass man in Panik ist, in Stress ist, in Aufregung ist, nicht mehr weiß, wie es weitergeht, aber ganz tief innen bleibt ein Punkt ruhig. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Dann nickt mal, wenn das schon mal jemand erlebt hat. Kann auch eine Prüfung sein, in der man steckt und man ist vollkommen panisch, aber ganz tief innen bleibt ein ruhender Pol. Das ist Jesus, der in den Sturm hineintritt. Das ist das Auge im Sturm. Das erleben die Jünger hier. Im Chaos der Gefühle, die Situation überhaupt noch nicht verändert. Die Juden werden sie immer noch verfolgen. Es geht immer noch nicht weiter mit dieser Jesusbewegung. Sie wissen noch gar nicht, was Jesus vorhat. Sie wissen noch nicht, was das für ihr eigenes Leben bedeutet, die sie ja alles für Jesus und mit Jesus verlassen haben. Aber dann kommt Jesus und es tritt das Auge im Sturm ein. Ich glaube, wir erinnern uns alle an dieses Lied. Du bist das Auge im Sturm. Ein schönes Lied, ein wichtiges Lied. Ich habe es mir heute Morgen nochmal angehört und festgestellt, dass Martin Pepper, der das geschrieben hat, das ganz anders singt als wir. Ich finde unsere Version aber schöner. Jesus bleibt noch 40 Tage bei den Jüngern. Und ich denke manchmal, die Evangelien haben so viel aufgeschrieben. Wo sind die Berichte über diese 40 Tage? Die würden uns doch sicher helfen zu verstehen, was Jesus seinen Jüngern noch erklärt und gezeigt hat. Es gibt aber keine Aufzeichnungen über diese 40 Tage, weil ich glaube, diese 40 Tage sind nach 40 Tagen nicht zu Ende, sondern gehen nahtlos über in Jesus bei uns, bis in unsere heutige Zeit. Jeder, der Jesus nachfolgt, erlebt dieses Auge im Sturm. Jeder, der Jesus nachfolgt, erlebt Stürme, ja, auch schreckliche Stürme, auch zerstörerische Kräfte. Aber er erlebt auch diesen Shalom, diesen Frieden, Friede mit euch in allem Leiden. In dir ist Freude in allem Leide, so sagt es ein altes Kirchenlied. O du süßer Jesus Christ. Und das ist dieser Friede, der höher ist als unsere menschliche Vernunft. Philipper 4, Vers 7 sagt das. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft. Vernunftmäßig hat sich in dem Moment bei den Jüngern noch nicht viel gelöst. Es gab noch keine Antworten auf ihre drängenden Fragen nach ihrem eigenen Leben, nach ihrer Existenz, nach den Plänen Gottes. Warum das alles geschehen musste? Das hatte Jesus vorher oft versucht, ihnen zu erklären, aber sie hatten es nicht verstanden. Und vielleicht hat er die 40 Tage genutzt, um ihnen das zu erklären. Wir wissen es nicht. Er war immer wieder bei den Jüngern und hat ihnen gezeigt, was sein Plan ist. Und er ist sogar von vielen anderen gesehen worden. Und es heißt sogar, dass er an einer Stelle zu einem Ort, im 1. Korinther 15, Vers 6 steht das, dass ihn da 500 Menschen gleichzeitig gesehen haben. Und dass die noch leben, als es aufgeschrieben wird. Also man hätte die Augenzeugen noch befragen können in der Zeit, als das aufgeschrieben wurde. Jesus lebt. Das Auge im Sturm heißt für mich, Jesus ist da, wenn es um mich oder in mir stürmt. Und diesen Frieden erleben Menschen. Ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, der gerade durch so eine Krankheitszeit geht und der sagt, jeden Tag habe ich genug Kraft und jeden Tag erlebe ich diesen Frieden, obwohl sich an der Situation gesundheitlich nichts geändert hat. Der dritte Punkt, der Strom des Lebens, gesandt wie Jesus. Ich lese das nochmal vor. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Friede euch, genauso wie mein Vater mich als Botschafter ausgesandt hat, so sende ich euch auch aus. Nach diesen Worten blies er sie an und sagte, nehmt den Heiligen Geist in euch auf. Das ist spannend, denn wir wissen, dass Pfingsten ja noch kommt, dass noch der Heilige Geist so ausgegossen wird, dass die Jünger dann raus können aus ihrer Enge und plötzlich auf den Straßen stehen und predigen. Hier bekommen sie so eine homöopathische Dosis, kann man vielleicht sagen. Also so einen Anhauch von dem, was noch kommen wird. Und manchmal fühlt sich das so an, wenn wir in der Enge sitzen, als ob das nur so ein ganz sanfter Hauch ist. Gerade genug, um den nächsten Tag zu schaffen. Gerade genug, um nicht zu verzweifeln. Der Strom des Lebens beginnt da, wo Jesus von den Toten auferstanden ist. Aus diesem leeren Grab, könnte man sagen, entspringt dieser Strom des Lebens. Jetzt hat der Tod seine Macht verloren. Jetzt hat die Schuld ihre Macht verloren. Und deswegen geht es hier auch um Vergebung in dem Text. Wem wir vergeben, dem ist wirklich vergeben. Und wo wir Sünde festhalten, ob unsere eigene oder die von anderen, da hat sie noch Macht über uns. Und deshalb entsteht hier ein Strom der Vergebung, ein Strom des neuen Anfangs, des neuen Lebens. Der Tod ist besiegt, die Schuld ist beglichen, das haben wir vorhin schon gehört. Wer an Jesus glaubt, kann frei sein. Was meint Jesus denn, wenn er sagt, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch? Da habe ich ganz wenige Punkte rausgesucht, da könnte man wirklich lange drüber reden. Aber erstens, Jesus hat Gottes Plan für ihn zugestimmt. Er hat Ja gesagt. Er hat gesagt, dein Wille geschehe und nicht meiner. Wenn Jesus mich so sendet, wie er gesandt worden ist, dann heißt das, er wartet auf mein Ja zu seinem Weg. Er wartet auf mein Ja, weil er mich nicht zwingen wird. So sendet er mich. Ich kann Ja sagen. Ja sagen zu seinem Weg. Und das Zweite, Jesus war in ständigem Kontakt mit dem Vater. Er hat in der Sendung ständig den Kontakt gesucht. Er hat sich zurückgezogen, er hat gebetet, er war alleine mit Gott. Er hat immer wieder seine Sorgen und Ängste und Nöte Gott anvertraut. Und auch das ist der Weg, den wir in der Nachfolge gehen und den wir auch als Gesandte Gottes gehen. Immer im Kontakt mit Gott bleiben. Das Herz ausschütten, dranbleiben. Und das Dritte, sein Weg ging in die Schwachheit und in das Leiden. Es ist manchmal so, dass uns versprochen wird von Menschen, wenn du Jesus nachfolgst, wird alles gut. Ich glaube das nicht so. Ich glaube, es kann auch sehr schwer werden, aber in allem steckt das Gute. In allem, was ich erlebe, kann ich etwas Gutes entdecken. Denn Jesus ist immer dabei, egal was ich erlebe. Und er ist gut und sein Weg ist gut. Er hat gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das ist jetzt keine sehr fröhlich machende Perspektive. Wer will schon als Schaf unter Wölfen leben? Ich habe letztens noch ein Video gesehen, wo ein Löwe sich zu nah an einen Teich wagt und dann springen Krokodile raus und fressen diesen Löwen. Da habe ich gedacht, das ist doch gar nicht möglich, aber es war möglich. In Schwachheit? Will ich wirklich in Schwachheit unterwegs sein? Will ich wirklich Ja sagen zum Leiden um Jesu Willen? Bin ich wirklich bereit, mich ganz hinzugeben, wie Jesus das gemacht hat? Oder will ich ein schönes, angenehmes Leben und Jesus ist so die Sahne obendrauf? Wir sind gesandt. Und diese Botschaft von der Auferstehung, von der Kraft des Lebens, die sich gegen den Tod durchgesetzt hat, von der Kraft des Lebens, die sich gegen Sünde durchsetzt, müssen wir erzählen. Weil Menschen genau unter dem Gegenteil leiden. Menschen leiden unter der Schuld anderer. Menschen gehen kaputt daran, dass sie nicht vergeben können, dass sie alles auf sich ziehen und mit sich schleppen. Vergebung ist so wichtig. Und wenn du heute merkst, da ist noch was, was du mit dir rumschleppst, weil nachtragend sein heißt, du trägst die Schuld des anderen. Sei nicht nachtragend. Tauche ein in diesen Strom des Lebens und in den Strom der Vergebung und lass los, was dich belastet. Bekenne deine Schuld. Lass andere los aus der Gefangenschaft, in die du sie sperrst, weil du ihnen nicht vergibst. Wir sind gesandt, wie Jesus gesandt war. Erstens nochmal, der Tunnel der Angst macht alles eng. Das Auge im Sturm bringt Frieden. Jesus ist mittendrin dabei. Und der Strom des Lebens nimmt mich mit zu denen, die es noch hören müssen. Jesus hat Ja zu Gottes Weg gesagt und ich kann Ja sagen zu Gottes Weg mit mir. Egal, wo er hinführt. Lasst uns beten. Jesus, wir preisen dich. Du hast den Sieg errungen. Du bist der Herr über Leben und Tod. Du sitzt zur Rechten des Vaters. Und wir sehen, wie viel Hass und Krieg anrichtet in unserer Welt, wie viel Zerstörung da ist. Und mittendrin feiern wir das Leben, das du gebracht hast. Und wir sehen diesen Strom, der sich ausbreitet, auch in Länder, die im Krieg sind, wo deine Leute festhalten an dir und diesen Strom der Vergebung weitergeben, wo Veränderung kommt. Herr, sende uns deinen Heiligen Geist, damit wir Teil dieser Bewegung bleiben und weitergeben, was wir erfahren haben. Amen.